Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Wir haben viele beeindruckende Meldungen, deswegen starten wir direkt. Es geht los mit HelloFresh akquiriert US-Unternehmen Factor 75. Ja, der Lebensmittellieferant HelloFresh kauft den Anbieter von Fertiggerichten Factor 75 oder Factor 75 aus Chicago. Ja, mit diesem Erwerb will das Unternehmen seine Expansion in die USA vorantreiben und seinen Absatzmarkt erweitern. Der Anbieter stellt laut eigenen Angaben mehr Fertigmahlzeiten her als jedes andere Unternehmen in den USA. Dabei handelt es sich vor allem um gesunde und frische Fertigmahlzeiten. Sowas gibt's ja hier in Deutschland auch mit Prep My Meal, Prime Meals und so weiter. Also ich kann es auf jeden Fall nicht nutzen und ich nutze es auch nicht, weil da kostet ein Gericht, glaube ich, zwischen 7 und 8 Euro. Das ist für so 300 Gramm Mahlzeiten echt zu viel. Wären das so bei 5 Euro, 6 Euro, würde ich mich wahrscheinlich dauerhaft mit so welchen Angeboten versorgen. Vor allen Dingen, weil es halt gesund ist und schnell geht und alles natürliche Lebensmittel sind. Naja, auf jeden Fall in diesem Jahr wird der Umsatz des Unternehmens etwa 84 Millionen Euro betragen. HelloFresh sieht in dem Segment von Factor 75 ein Milliardengeschäft. Die Kaufsumme des Unternehmens beträgt 233 Millionen Euro, also ein Faktor von 2 bis 3. HelloFresh ist mit seiner Idee der Lieferkochbox derzeit Marktführer in den USA, also auch noch vor Marley Spoon und profitiert zudem weltweit von natürlich der Corona-Pandemie. Der Umsatz von HelloFresh wuchs im dritten Quartal um 120%. Das Unternehmen verzeichnet derzeit 5 Millionen Kunden in 14 Ländern. Dann als alter Banker eine Nachricht von Wirecard. Kann ich immer nicht ganz verstehen, wie sowas zustande kommt, aber IPEX-Mitarbeiter handelten wohl angeblich mit Wirecard-Aktien. 7 Mitarbeiter der KfW-Tochter IPEX, die handelten verbotenerweise mit Wirecard-Aktien. Eigentlich ist das ein Fall für Compliance und sofort eine fristlose Kündigung. Die Umsätze bewegten sich zwischen 20 Euro und 7.000 Euro. Insidergeschäfte sollen dabei jedoch nicht festgestellt worden sein. Sehr komisch. Und nach den Verstößen gegen interne Regeln sollen personalrechtliche Maßnahmen ergriffen worden sein. Die internen Regeln der IPEX Bank untersagen ihre Mitarbeiter den Handel mit Wertpapieren. Ja, irgendwo logisch. Als ich damals noch bei der Großbank war, bin ja selber Diplombankbetriebswirt, da durftest du nicht mehr Blumenstrauß über 10 Euro annehmen als Geschenk. Ne? Und da wird gehandelt. Also verrückt, aber Korruption und Compliance gibt es in Deutschland nicht. Dann eine spannende Nachricht, die ich auch verfolgt habe beim Influencer Game, und zwar Charli D'Amelio. Jeder einfach mal googeln, wer das Ganze ist. Das ist eine von 2, 3 der bekanntesten TikTokerinnen der Welt. Die knackt erstmals die Marke von 100 Millionen TikTok-Followern. Ziemlich krass. Noch vor einem Jahr hatte die 16-Jährige 6 Millionen Follower und jetzt sind es 100 Millionen. Und das ist ein bisschen wahnsinniger Anstieg. Die Influencerin macht auf jeden Fall bei TikTok vor allem so ein bisschen Tanzvideos und hat mittlerweile natürlich auch Wahnsinn-Standings. Also zusammen mit Jennifer Lopez hat sie beim Super Bowl 2020 vor der Halbzeitshow einen Tanz absolviert. Ist eine Werbepartnerschaft von Dunkin' Donuts eingegangen und EOS Cosmetics, also Wahnsinn. 100 Millionen Reichweite, das ist mehr als ganz Deutschland, also verrückt. Dann Frische Post sammelt neues Kapital ein. Der Online-Hofladen Frische Post unterstützt regionale Erzeuger, so ein bisschen mit einer Direktvermarktung der Bioprodukte. Und das Unternehmen konnte frisches Kapital einsammeln und will mit diesem vor allem in weitere Regionen Deutschlands expandieren. Gibt wohl mehr als 2500 Produkte im Produktportfolio. Und die Finanzierungsrunde wurde vom Münchner Kapitalgeber Bon Ventures angeführt. Dann eine Hiobs-Botschaft, ich denke mal eigentlich für Finn Hensel und Co. Also alle, die auch CBD-Produkte machen, also alles, wie nennt sich das noch, Cannabidol oder Cannabidiol, ne? Also auch CBD benannt. Und hierbei handelt es sich einfach um so einen Wirkstoff, der aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird. Und dieser Wirkstoff, werden halt viele positive Eigenschaften nachgesagt. Ganz in Europa boomt ja eigentlich schon die Branche und ganz ohne Abhängigkeitsrisiko wird das CBD in Form von Gummibärchen oder halt Handcremes verkauft. Und die EU-Kommission sieht den Verkauf nun sehr skeptisch und in einer rechtlichen Grauzone und hat bereits im Jahr 2019 ein Neubewertungsverfahren aufgenommen. Demnach könnte das Verbot in Europa schon Ende des Jahres in Kraft treten. Das würde natürlich das Aus für bestimmte Geschäftsmodelle unserer Startups bedeuten, die gegebenenfalls alternativ auch Deutschland verlassen werden oder in andere Märkte expandieren werden. Dann Zahl der Zalando-Anbieter verdreifacht sich. Ein super Beispiel für Plattformökonomie. Dass Zalando so ein bisschen zu den Profiteuren der Corona-Pandemie gehört, das sieht man, glaube ich, am Börsenkurs. Und aktuell bieten rund 2000 Marken ihre Ware an. Im Jahr 2021 soll die Zahl auf 6000 steigen, also nochmal verdreifachen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Das Problem hatte Amazon damals auch. Du willst natürlich ein ordentliches Produktportfolio und verschiedene Anbieter. So werden die Preise auch günstiger und wenn das Angebot liquide ist, wird auch die Nachfrage liquider. Der Engpass ist da immer nur die Kuration. Also wenn jemand eine Jogginghose sucht und wirklich nur generisch schwarze Jogginghose eingibt und du hast aber 1000 Produkte, die passen, da die Kuration hinzukriegen, nach der Intention der Suchphrase das Richtige anzuzeigen, das ist immer die hohe Kunst. Da bin ich mal gespannt, ob das Zalando besser macht als Amazon. Zalando will sich auf jeden Fall auf eine reine Händlerplattform so ein bisschen auch zum Anbieterplattform werden. Das heißt, nicht nur Provision und Logistikdienstleistungen anbieten, sondern so ein ganzes Fulfillment-Superpaket. Dann eine Folge ohne Rocket wäre ja unmöglich. Es gibt immer mehr Klagen gegen das Rocket-Delisting. Delisting bedeutet, wenn man von der Börse wieder zurückgeht, also den Public-Markt verlässt. Und immer mehr Aktionäre tun sich zusammen, um Rocket-Listing vor Gericht zu bringen. Warum? Weil die natürlich, oder Rocket nimmt einen Durchschnitt der letzten x Monate und das während Corona ist natürlich, hat natürlich einen bestimmten Upsell, also Multiple, der deutlich kleiner ist als noch vor einem Jahr. Und normalerweise macht man beim Delisting immer einen kleinen Aufschlag, also eine Aufschlagsprovision für die Aktionäre, das macht Rocket jetzt nicht. Ja, und unter diesen Aktionären, die sich zusammentun, um eine Klage einzureichen, befinden sich auch prominente Unterstützer. Im September teilte man mit, das Unternehmen von der Börse halt zu nehmen und den Aktionären wurde dann ein Betrag geboten, welcher nicht einmal die Hälfte des Ausgangspreises entspricht. Ja, und erste Einsprüche der Aktionäre landen im Bereich vor Gericht. Und da sind wir natürlich gespannt, wie das jetzt weitergeht. Gibt aber anscheinend eine Massenklage. Dann tolle Nachricht für meine Region, und zwar Holding Finlip beteiligt sich an deine Studienfinanzierung. Finlip ist ja eine Startup-Holding, die sich oft an ganz normalen Fintechs beteiligt und die beteiligen sich jetzt auch an deine Studienfinanzierung. Die Plattform Studienfinanzierung hilft dabei, Studierenden finanziell sorgenfrei studieren zu können. Nachdem auf der Plattform der Studienort eingegeben wurde, erfährt man, welche Kosten während des Studiums anfallen werden. Weiterhin können dann Studienkredite und Stipendien beantragt werden. Weitere Details zu dieser Beteiligung gibt es aber nicht. Dann für die, die es nicht wissen, es gibt auch ein, zwei Leute, die beschweren sich immer, dass ich sage, was ich mache, aber die Leute sollen natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund verstehen, warum ich manche Nachrichten spannender subjektiv finde als andere. Und zwar Amazon steigt in Amerika mit Amazon Pharmacy ein. Dazu ein kleiner Monolog von mir, eine kleine Anekdote. Also Amazon hat in den USA seine oder seinen eigenen Online-Apothekendienst gelauncht. Und das Projekt, das ging eigentlich schon 2018 los. Damals haben sie die Apotheke PillPack gekauft. Und der Launch ist im Sinne von Amazons großskalig angelegten Strategie mit extremen Rabatten auf sich aufmerksam zu machen. Und auch werden Hausmarken von Basismedikamenten angeboten. Zudem ist der Ausbau in weitere Länder geplant. Welche Auswirkungen das für deutschen Apothekerdienst hat, bleibt abzuwarten. Also, was ist da passiert? Ein paar spannende Sachen aus meiner Wahrnehmung. Erstens krass, wie lange Amazon gebraucht hat für diesen Markt, aber ist logisch, denn sie haben den Engpass der Last Mile schon gelöst. Bedeutet, die Logistikinfrastruktur, die besteht schon. Und jetzt müsste man sich überlegen, wie schafft man es, dass die Fahrer entweder mehr Stops pro Stunde schaffen oder dass die Leute pro Stopp höhere durchschnittliche Warenkörbe buchen. Und da macht das natürlich Sinn, sich Produktportfolien auszuwählen, die eine lange Haltbarkeit haben, das ist bei Medikamenten so, wenig Stauraum haben und hohe Margen haben. Das ist alles bei Medikamenten gegeben. Deswegen macht das natürlich Sinn. Außerdem gibt es eine geringe Markenwahrnehmung für Medikamente, zumindest geringer als in Deutschland, also in Amerika. Das macht es natürlich besonders interessant, auch normale Kopfschmerztabletten und so weiter anzubieten. So. Deswegen macht das in Amerika natürlich super viel Sinn. Kann das in Deutschland auch funktionieren? Da mache ich mal ein großes Jein. Warum? Wir haben Doc Morris und ja zur Rose-Gruppe und DocCheck und Shop-Apotheke und wie wir nicht alles haben. Die haben 4-5 Jahre gebraucht, um in Deutschland Fuß zu fassen. Sind dabei aber auch ein bisschen gescheitert. Warum? Weil wir haben über 19.000 Apotheken in Deutschland, also ein sehr fragmentierter Oligopolmarkt, und die haben eine Wahnsinnslobby. Und die ist in Deutschland auch anerkannt. Das ist so ein bisschen der Engpass. Es gab zur Rose-Gruppe, also die haben sich ja Teleklinik gekauft, und auch das ist ein Riesen-Pain gewesen oder eine Riesenkritik, weil man halt sagt, das kann nicht sein, dass eine Apotheke sich jetzt den Kundenzugang kauft, um den zu monetarisieren, also Arztdienstleistung macht und dann gleichzeitig die verschriebenen Medikamente über die eigene Shop-Apotheke halt zu verkaufen oder auszuliefern. Das war so auch ein bisschen der Kritikpunkt, deswegen, also man hat ja auf jeden Fall eine große Lobby. Außerdem wird es in Deutschland, ist dieses Verhältnis von Consumer zur Apotheke noch deutlich affiner als in Amerika. In Amerika gibt es ja in jedem Walmart Medikamente, das ist in Deutschland nicht so, und viele gehen auch noch zur Apotheke, um einfach das Feedback zu bekommen. Nichtsdestotrotz, allein in Amerika ist durch die Nachricht, dass sie da jetzt loslegen wollen, ist der Aktienkurs von Amazon so gestiegen, dass sie damit eigentlich schon PillPack von 2018, also die Marktkapitalisierungswert der Firmenkauf von PillPack durch die Aktienerhöhung refinanzieren konnten, und die anderen Apotheken sind massiv gesunken, die Aktienkurse. Verwunderlich ist, dass es in Deutschland nicht so war. Also in Deutschland, in Europa sind die Aktienkurse der Unternehmensbewertung aufgrund dieser Nachricht nicht gesunken. Das kann zum Teil auch an anderen externen Faktoren liegen. Was aber spannend ist, in Deutschland haben wir natürlich ein ganz anderes Abrechnungsmodell mit Kassen. Ich selber bin Leiter Marketing des größten Sanitätshausanbieters Deutschlands mit 9 Unternehmen und 250 Millionen Euro Jahresumsatz, und glaub mir, es ist so schwierig, dieses ganze Abrechnungskram irgendwie in der Wertschöpfungskette unterzubringen. Kann das Amazon auch? Ja, mit Sicherheit, denn sie hätten sie die Möglichkeiten, durch liquide Mittel sich mit Sicherheit einen Abrechnungsdienst zuzukaufen, und dann könntest du theoretisch über Amazon ganz normal bestellen. Wird das jeder in Anspruch nehmen? Nein. Ich glaube, die UX, also das Design von Amazon, ist zurzeit viel zu schlecht, um Medikamente, also wirklich Vertrauensprodukte bestellen zu lassen. Und es gibt halt, wie gesagt, auch noch keine Beratung dazu. Aber ich hätte da auf jeden Fall mal ein paar Ideen, wie man das vorantreiben könnte. Denn die Frage ist ja, wo geht es in 5-6 Jahren hin? Man hat das gesehen, was mit anderen Branchen passiert ist. Und das wird mit Apotheken halt auch passieren. Dann Wirecard, neue Nachricht. Wirecard-Gläubiger fordern rund 12,5 Milliarden Euro. Gestern hat die erste Gläubigerversammlung in Bezug auf den Wirecard-Skandal stattgefunden und die 74 anwesenden Gläubiger fordern zu den bisher bekannten Verbindlichkeiten von 3,2 Milliarden Euro das Dreifache an Geld. Insgesamt haben sich bisher ganze 11.500 Gläubiger Forderungen gestellt im Wert von 12,5 Milliarden. Also Wahnsinn. Dann eine Überbewertung meinerseits, denke ich. Und zwar, Tesla ist erstmals über 500 Milliarden Dollar wert. Marktkapitalisierung erstmals von 500 Milliarden US-Dollar durchbrochen. Davon profitiert natürlich am meisten Elon Musk. Dessen Vermögen ist jetzt auf 128 Milliarden Dollar angewachsen. Wahnsinn, was da passiert. Denn Tesla hatte zuerst 100 Milliarden erreicht, das war im Januar, jetzt sind es verfünffacht und das ist eine wahnsinnige Aktienbewertung. Verrückt ist natürlich nur, dass der Umsatz, also der eigentlich die Basis für den Multiple, nicht im gleichen Maße sich verfünffacht hat. Deswegen glaube ich schon, dass es mächtig überbewertet ist und dass da viel Psychologie drin steckt. Aber das hat man bei anderen Unternehmen auch schon mal gedacht. Wir bleiben gespannt. Dann kommen wir zur letzten Nachricht heute, und zwar zu Plus. Und zwar Zooplus will nächstes Jahr 2,1 Milliarden Euro machen an Außenumsatz. Und dieses Jahr hat es wegen Corona nicht geklappt. Aber im kommenden Jahr möchte Zooplus dann schon viel früher die anvisierte Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro nehmen und zwischen 14% und 20% wachsen. Ja, das oder die Wachstumsambition, die halten sich dabei so ein bisschen in Grenzen. Das Modell von Zooplus macht es nicht ganz einfach, wahnsinnig schnell zu skalieren. An Zooplus sieht man ganz gut, dass es nach einem fulminanten Aufstieg nicht ganz so einfach ist, seine Rolle als ein bisschen Milliardenplayer halten zu können. Weil man sieht das an anderen Beispielen. Zalando wurde irgendwann zur Plattform, Ocado so ein bisschen zum Tech-Provider. Und auch bei HelloFresh kann man gespannt sein auf die künftige Rolle. Spannend wird es auch bei den Mega-Apotheken sein, die sich auch gerade so ein bisschen neu finden. Warum wird es schwierig? Weil bei Zooplus besteht die Stammkundschaft zu 77% aus Frauen. Das ist mal eine wahnsinnige Kohorte oder ein wahnsinniges Kundenavatar-Profiling. Also verrückt. Denn 77% der bald 5 Millionen Zooplus-Stammkunden sind Frauen. Die meisten haben Katzen, sind 70% und Hunde 52%. Und jeder, den das interessiert, der kann auf Exciting Commerce mal gucken, wie der Kundenavatar aussieht. Vorbildlich, finde ich total interessant. Ich speichere mir das auch mal für meine Vorträge. Wir sind durch für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Nicht vergessen, den Podcast auf iTunes zu bewerten mit einer 4- oder 5-Sterne-Bewertung und mich auf LinkedIn zu connecten. Ansonsten, wenn du Feedback hast, schreib das einfach an mich. Geh auf meine Webseite www.tom-illauer.de und ich sage eine schöne Restwoche noch. Dein Tom.